Queer Feministin sind wir aus dem FSK. Ob militant oder mit Blumenkranz, wir feiern fast jeden Widerstand. Gegen Macker, Nazis, Terps, Konservative sind jetzt empört. Mit Newsflash-Büchern und heiklen Themen, wir lassen uns den Raum nicht nehmen. Wir LX Radio.
Willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Lehrradio, eurer queerfeministischen Radiosendung, immer am dritten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Heute mit sehr geehrte Herren, ein Interview mit Carola Pfaffinger über ihren Abschlussfilm zu Feminismus und Sexarbeit. Freuen wir uns sehr. Und außerdem haben wir auch eine Künstlerin des Monats, die hört ihr gleich, sowie eine Buchrezension und einen Newsflash. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Ja, herzlich willkommen auch von mir hier aus dem Studio im FSK. Unsere Künstlerin des Monats ist Lena Störfaktor. Sie hat vor wenigen Tagen ihre neue Single Golden Shower released und ist zudem auf dem kürzlich erschienenen Release namens Deutschrap United Antifa zu hören. Der Track ist über 18 Minuten lang und ist mit vielen anderen RapperInnen entstanden. Lena Störfaktor ist eine Berliner Rapperin, die seit den frühen 2000er Jahren im deutschsprachigen Hip-Hop aktiv ist. Sie gehört klar zum Underground und hat sich dort über viele Jahre unabhängig aufgebaut. Also ganz ohne Major-Labels im Hintergrund. Musikalisch bewegt sie sich vor allem im klassischen Oldschool-Rap-Stil, oft mit Boom-Bap-Beats und einem eher rauen, direkten Sound. Ihre Musik wirkt bewusst nicht glatt oder so radiotauglich, sondern eher roh und ehrlich produziert. Sie rappt über gesellschaftliche Themen wie soziale Ungleichheit, Sexismus, Rassismus, Kapitalismuskritik. Dabei verbindet sie persönliche Erfahrungen mit politischen Aussagen. Viele ihrer Songs haben eine sehr klare Haltung und sind eher Statement-Rap als reine Unterhaltung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass sie neben der Musik auch sozial arbeitet und pädagogische Projekte macht. Diese Erfahrungen fließen oft in ihre Texte ein und geben ihnen einen sehr realen, alltagsnahen Bezug. Insgesamt kann man sagen, ihre Musik ist eher etwas für Leute, die inhaltlichen, politischen und unverstellten Rap mögen. Weniger für Mainstream-Hits, mehr für klare Haltung und klassische Hip-Hop-Ästhetik. Live ist Lena Störfaktor ebenfalls eine Empfehlung. Wir hören jetzt die neue Single Golden Shower. Und empfehlen ausdrücklich auch das Musikvideo im Comic-Style dazu, das passend zum Song eine sehr ehrliche Abrechnung mit Deutschrap und Mackertum ist.
Neuer Track, neuer Versuch. Ich chill mit deiner Mama.
Herzlich willkommen. Wir haben heute die Dokumentarfilmerin Carola Pfaffinger hier bei uns, die uns etwas über ihren Film Sehr geehrte Herren und auch so generell über ihre Arbeit erzählen wird. Hallo Caro.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade einen großen Erfolg sozusagen eingefahren für deinen Film, weil der lief bei der 23. Hamburger Dokumentarfilmwoche. Wie geht's dir damit?
Ja gut, ich habe mich mega gefreut, weil ich das Festival auch selber schon seit vielen Jahren eigentlich besuche und es ist generell einfach super schwierig, einen Film, den man gemacht hat, auf einem Festival zu platzieren, besonders ich habe ja einen mittellangen Film gemacht, also der ist 53 Minuten, der passt dann immer nirgends rein, also die Festivals bevorzugen halt entweder Kurzfilm oder Langfilm. Also es ist sowieso schon, kann es sehr frustrierend sein, dieses ganze Einreichen. Und deswegen bedeutet mir die Premiere da bei der Dokumentarfilmwoche voll viel. Also und gerade weil ich das Festival halt auch selber sehr schätze, weil die sind ja auch als Kollektiv organisiert und zeigen halt wirklich ja künstlerische und kritische Dokumentarfilme, die einfach jenseits vom Mainstream sind. Und ich habe da schon sehr viele tolle Filme gesehen und deswegen ja, ist es natürlich eine Ehre, wenn man selber das dann, ja, da auch seinen Platz findet. Genau. Und die legen halt auch sehr viel Wert auf das Gespräch mit den FilmemacherInnen. Also die, das ist quasi eine Voraussetzung, dass man auch da ist oder zumindest online dazugeschalten wird, dass es halt ein Q&A gibt und ein Publikumsgespräch, was ich auch toll finde, weil so ein Film sollte eigentlich nicht, klar, der kann auch für sich alleine stehen, aber eigentlich braucht es dazu noch ein Gespräch, damit es mehr in die Tiefe gehen kann. Und auch noch eine Sache, die besonders ist an der Dokumentarfilmwoche, ist, dass die irgendwann mal auch entschieden haben, dass es keinen Preis mehr gibt. Das heißt, dass es nicht ein Wettbewerb ist, weil bei den meisten Festivals geht man ja in den Wettbewerb und konkurriert quasi. Und ja, kriegt dann normalerweise auch gar kein Screening-Fee, sondern weil man hat ja dann die Chance auf das Preisgeld, aber halt nur die Chance. Und bei denen ist es halt so, es gibt dann halt keine Chance auf den Gewinn, aber dafür, ja, konkurriert man auch nicht mit seinem Film, sondern jeder Film steht für sich und man, ja, kriegt dann auch ein Screening-Fee bezahlt. Und ja, ich finde, die haben einfach die so gute Werte. Also ich kann mich damit sehr identifizieren. War es eine tolle Premiere.
Cool.
Ja.
Bevor wir so zu den inhaltlichen Fragen kommen, magst du uns einmal erzählen, wie du generell zum Film gekommen bist und warum dich jetzt Dokumentarfilm so begeistert, speziell?
Also ich habe davor Ethnologie studiert und ja, habe, glaube ich, allgemein einfach so ein Interesse daran zu verstehen, wie wir sozialisiert sind oder kulturell geprägt sind und ja, wie man unterschiedlich Gesellschaft verstehen kann oder Kultur ja eigentlich auch kreieren kann. Ja, und habe halt in dem Ethnologiestudium, das ist ja quasi qualitative Sozialforschung. Das heißt, im Gegensatz zu quantitativer Forschung geht es um darum, jetzt nicht so verallgemeinernde Aussagen oder Statistiken irgendwie anzulegen, sondern es geht mehr so um dieses Individuelle, um ein bestimmtes Feld, das man sich anguckt. Und die so die zentrale Methode in der Ethnologie ist ja die teilnehmende Beobachtung. Und ich glaube, das merkt man halt im Film auch ein bisschen, weil der Film jetzt spezifisch sehr, glaube ich, davon geprägt ist, von dieser ethnologischen Arbeitsweise. Und teilnehmende Beobachtung ist halt so eine Methode, die eigentlich so ein widersprüchliches Verhalten inne hat. Also, dass man quasi, man versucht, eine Nähe zu diesem Feld aufzubauen und gleichzeitig, also dadurch, dass man so dran teilnimmt und wirklich längere Zeit da drin verbringt in diesem Mikrokosmos oder so, aber gleichzeitig halt auch eine Distanz wahrt und damit man eben fähig ist, das auch aus so einer beobachtenden Perspektive, ja, also das so analytisch zu beobachten eigentlich. Genau. Und ja, und ich habe dann im Rahmen des Ethnologiestudiums immer mehr so audiovisuelle Sachen gemacht. Da gab es dann auch so kleine Filmübungen und vielleicht ein bisschen mehr mit einem wissenschaftlicheren Ansatz, aber halt schon so mit diesem gesellschaftlichen Fokus und bin dann immer mehr zu diesem Dokumentarfilm eigentlich gekommen und habe dann halt nochmal beschlossen, dass ich aber auch so nochmal einen künstlerischen, ja, Input oder so haben will und habe dann eben an der HFBK nochmal angefangen, Film von vorne quasi nochmal mit einem Bachelorstudium angefangen. Und ja, ich glaube, am Dokumentarfilm speziell, also ich glaube, es ist halt eine Mischung aus, einerseits ist das so intuitiv gekommen, dass ich halt einfach dieses Interesse habe und also gesellschaftlich und Sachen zu verstehen und so mit so einem forschenden Blick irgendwie durch die Welt zu gehen und mich mit Sachen zu beschäftigen, die ich irgendwie wichtig finde und relevant. Und dann aber halt mit dem Medium Film das so künstlerisch auseinanderzusetzen irgendwie. Und man kommt halt einfach oft in so Räume und Welten rein, in die man sonst nie kommen würde, so einfach. Und ja, und das schätze ich sehr an dieser Arbeit, weil das einfach toll ist. Und auch so diese Begegnungen. Und manchmal ist es einfach wirklich so ein Clash von verschiedenen Welten auch. Je nachdem, je nach Projekt. Aber jetzt in dem Fall war es auf jeden Fall ja auch so, dass das schon, da haben wir auch drüber gesprochen mit Evelyn, dass es schon einfach verschiedene Welten sind, die da aufeinander prallen. Und ich finde, das hat eigentlich voll das Potenzial, wenn man halt so in Austausch kommen kann. Und ja.
Also du hast gerade den Namen Evelyn gedroppt. Das wissen ja noch gar nicht alle. Wer ist eigentlich Evelyn? Das ist deine Protagonistin aus dem Film oder im Film Sehr geehrte Herren. Und magst du uns mal erzählen, wie kamst du zu der Idee? Wie kamst du dazu? Und wie hast du auch diese Person gefunden? So alles so deine Arbeit vor dem Film sozusagen.
Genau, also ich habe, als ich dann an der HFBK angefangen habe zu studieren, gab es so die erste Filmübung, die alle machen müssen. Und da habe ich halt einen Film gemacht über, also da habe ich mich irgendwie mit dem Thema Sexpuppen beschäftigt und bin dadurch eigentlich irgendwie auf Evelyn gestoßen. Damals schon, das ist jetzt echt schon viele Jahre her. Und weil sie damals so als, ja, Business-Idee irgendwie hatte, sie dann so die Idee, Sexpuppen anzubieten, als, also mit denen man dann aufs Zimmer gehen kann. Und ich fand das damals schon irgendwie so spannend, weil mich das so verwirrt hat als so feministische Person, dachte ich mir so, ja, diese Puppen, das ist ja so die Überspitzung von, ja, der Sexualisierung des weiblichen Körpers eigentlich. Und dann war es aber spannend halt zu merken vor Ort, dass Evelyn das halt eigentlich, dass das voll die schlaue Business-Idee ist, weil sie ja dann vielleicht weniger arbeiten muss und ihren Körper, also weil die Männer halt so diese Puppen benutzen können und das ist eigentlich, also diese Perspektivwechsel war halt total spannend. Und ich habe damals in dem Film, es war nur ein Kurzfilm und da ging es auch dann wirklich mehr um diese Puppen und die Arbeit damit. Aber wir haben da natürlich auch dann schon ein längeres Interview geführt mit Evelyn und da habe ich auch schon gemerkt, da gäbe es so vieles an ihrer Arbeit auch, was halt super spannend ist, aber was jetzt in meinem Film halt keinen Platz findet. Dass ich dann eigentlich über die Jahre, habe ich halt immer mal wieder an sie zurückgedacht. Und das lief halt auch alles gut da mit dem Filmprojekt. Sie war super offen. Also man muss ja auch erstmal immer Menschen finden, die Lust darauf haben, an sowas teilzunehmen, sich zu öffnen und jemanden so reinzulassen in die eigene Welt. Und also als es dann zu meinem Bachelor-Abschlussfilm kam, dachte ich dann so, ja, ich mach das jetzt. Ich habe jetzt irgendwie Lust, mich da nochmal tiefer zu befassen mit ihrem Arbeitsalltag als Sexworker und ja, Domina. Genau, und ja, so kam das eigentlich.
Wie hieß der erste Film mit den Sexpuppen?
Der hieß Thermoplastische Elastomere.
Warum?
Weil, also das bezieht sich auf das Material, also es geht halt in dem Film auch ja um diese Materialität eigentlich von diesen Puppen, weil einerseits sind das so Körper, die aussehen fast wie Menschen und es war auch manchmal beim Dreh so, dass man guckt so um die Ecke und dann sieht man da so einen Fuß und man wusste nicht genau, also manchmal hat man echt kurz im Augenwinkel gedacht, so sitzt da jemand? Ah nee, doch nicht. Aber gleichzeitig ist es ja nur dieses Material und es ist, und Evelyn hat auch immer so davon gesprochen, so, ja, es ist eigentlich nur ein großes Sexspielzeug, aber ich finde das so ambivalent und ja, deswegen habe ich mich damals für den Titel entschieden. Er ist ein bisschen sperrig.
Ja, aber jetzt, wo du sagst, ich habe den Film ja auch gesehen und mir ist so sehr im Gedächtnis geblieben, wie diese Sexpuppen gewaschen werden. Also, und das hat ja auch mit dem Material zu tun, aber wie dein Blick darauf sozusagen, wie du das so eingefangen hast, fand ich sehr spannend. Ja, das so runterzubrechen oder das, ja. Mm-mm. Und das verbindet das ja auch so ein bisschen, dieser Blick mit deinem neuen Film. Du hast jetzt erzählt, wie du Evelyn gefunden hast und wie du dazu kamst. Und jetzt wäre die Frage so, welche Überlegung, also auch aus so einer feministischen Grundhaltung heraus, hast du dir so vor dem Projekt gemacht? Und wie sind die in den Film eingeflossen? Und ja, hast du dir viele Gedanken um das Thema Sexarbeit, Prostitution, so diesen Diskurs, der ist ja oft auch sehr aufgeladen, moralisch und sehr verhärtet teilweise. Wie hast du dir da Gedanken gemacht oder einen Zugang dazu gefunden?
Ja, also ich habe mir viele Gedanken gemacht. Es gab zu der Zeit war auch noch mal mehr in den Medien die politische Diskussion, ist ja jetzt, glaube ich, auch, ist eigentlich immer wieder mal Thema, diese Idee, das nordische Modell einzuführen und so. Mit sowas habe ich mich auseinandergesetzt, aber auch ich habe auch Filme geguckt, Kurzfilme zu dem Thema aus verschiedenen Jahren und so, um auch zu sehen, okay, was gibt es eigentlich schon für Positionen und so. Da ist ja auch mein Bachelorfilm ist, habe ich ja auch eine Bachelorarbeit geschrieben und habe mich da dann nochmal viel mehr theoretisch auseinandergesetzt mit auch so, woher kommt eigentlich diese krasse Stigmatisierung? Was sind so die Ursprünge davon? Und auch so ein bisschen historisch, auch der Begriff Hure und so. Das war ein Part, also kann ich auch mehr dazu sagen gleich.
Gerne.
Genau, und halt natürlich auch so Überlegungen, wie zeige ich Evelyn oder wie auch mit in Absprache mit Bo, die Kameraperson, so dass man halt nicht den Male Gaze irgendwie so wieder reproduziert oder dass es halt nicht so voyeuristisch erotisch ist, sondern ja, dass man sich halt genau überlegt, wie zeigen wir sie visuell, aber was wird auch thematisch hervorgehoben und so. Und ich meine, Sexarbeit ist einfach tabuisiert, stigmatisiert und gibt's eigentlich schon immer, aber gilt halt einfach als unmoralisch und unsittlich und ist einfach so abseits der Norm. Und ich, also ja, man hat das ja bis heute auch dieses Bild, wenn Frauen ihre Lust selbstbestimmt ausleben, dass sie, oder sehr aktiv oder so, dann gleich mal schnell als Hure auch bezeichnet werden, während Männer dafür eher dann gefeiert werden. Und das merkt man halt auch, also dieses Ambivalente merkt man halt auch im Umgang mit Sexarbeit, dass ja auf der einen Seite gibt es diese Konstruktion der moralischen Verwerflichkeit und auf der anderen Seite wird es aber auch legitimiert, Sexarbeit, und zwar durch diese Idee, dass Männer halt einfach so einen natürlichen Trieb haben und der muss halt befriedigt werden. So, also so beim Mann ist es irgendwie okay, aber die Frauen werden halt mega ausgegrenzt aus der Gesellschaft, die diese Arbeit dann ausführen. Und ja, und ja, ich habe mich dann auch so auseinandergesetzt mit der geschichtlichen Konstruktion des Frauenbildes, also um halt eben diese Ursprünge von der Stigmatisierung besser zu greifen. Ich kann ja mal kurz drauf eingehen, ich will jetzt auch nicht zu sehr ausschweifen, aber ja, es sind halt so verschiedene Sachen, so einmal natürlich christliche Einflüsse, dass auch allein schon in der Bibel die Frau an letzter Stelle kommt, also es ist ja immer Gott, Christus, Mann, Frau. Und dann so während der Aufklärung im 18. Jahrhundert gab es halt diese Ideen von, also erstmal so das Konzept Natur und Kultur und dann, dass man die Natur überwindet durch Kultur. Und Natur steht dann aber für die Frau und für ihre irrationalen, gefühlsgelenkten Eigenschaften. Und genau, während dann halt Kultur eher so für den rationalen männlichen Verstand halt steht, der dann quasi die Frau so bändigen muss oder so. Oder diese negativen angeblich Eigenschaften der Frau bändigen muss. Und um diese, ja, um das zu kontrollieren. Und das hat halt so ein binäres, patriarchales Konzept auch gestärkt. Und also der Begriff Hure bezieht sich halt auch auf dieses irrationale, unkontrollierte, also so eine sexuell unabhängige Frau, und war auch geschichtlich gesehen oft so ein Begriff für eine Frau, die jenseits von der gesellschaftlichen Norm lebt. Und ja, dann auch natürlich dann so aufkommende Konzepte der romantischen Liebe und so, und auch so dieses christliche Wert, dass Liebe als höchstes Gut und so, hat das halt noch mehr verstärkt, dass es so guten Sex gibt und wertvollen Sex, der halt in der Liebe stattfindet, und halt diesen schamlosen, unmoralischen Sex, der außerhalb davon stattfindet. Und ja, ich meine, natürlich hat sich auch viel schon gewandelt, aber es ist ja trotzdem so, dass diese ganzen Konzepte, die kommen halt irgendwo her und die sind ja immer noch irgendwo in den Köpfen drin. Das merkt man ja an so vielen Sachen. Ja, eigentlich muss halt diese Arbeit, also diese Sexarbeit, muss eigentlich als das gesehen werden, was sie ist, nämlich halt Arbeit. Und es ist halt eine Dienstleistung, die angeboten wird, eine sexuelle, gegen Geld. Und ja, wenn man halt diese Stigmatisierung irgendwie überwinden will, und das ist halt auch so ein bisschen meine Motivation dann hinter sowas, wenn ich so einen Film mache, dann finde ich, braucht es halt, ja, es braucht halt so Einblicke, und es müssen irgendwie Leute einen Einblick bekommen, um zu verstehen, ja, um eigentlich mit ihren eigenen Vorurteilen und Gedanken irgendwie konfrontiert zu werden und die auch zu hinterfragen. Und ich finde halt so, also wenn ich jetzt von Sexarbeit spreche, dann spreche ich von selbstbestimmter Sexarbeit. Das ist natürlich ganz wichtig, weil ja, damit habe ich mich halt befasst. Natürlich, für mich ist eine Zwangsprostitution ist keine Arbeit. Das ist ein Zwang. Das ist, also da
Ausbeutung.
Das ist Ausbeutung. Das ist nicht das, ja, worüber ich jetzt hier spreche, sondern ich spreche wirklich von Menschen, Flinters, die sich entscheiden, das zu machen und selbstbestimmt ihre eigene Chefin quasi sind.
Und genau, die ja trotzdem dann unter kapitalistischen Zwängen,
genau,
sozusagen stehen. Also die sind ja nicht außerhalb.
Genau. Und das wollte ich gerade sagen, dass ich halt finde, dass dann nicht Sexarbeit da irgendein Problem darstellt, sondern die Strukturen, in denen es halt passiert. Und das ist ja eigentlich das, was es so dann prekär macht, oder die Stigmatisierung. So, das erzählt Evelyn auch im Film, zum Beispiel davon, wie sie halt zum Beispiel keinen Kredit bekommen würde, obwohl sie hat ja Geld, aber sie kriegt halt keinen Kredit, weil die Banken solche Leute nicht wollen. Also oder ja, auch wenn man eine Wohnung mietet oder so. Also es ist ja an so vielen Stellen wird man halt benachteiligt oder stigmatisiert. Genau, und ja, und diese ganzen Sachen sind natürlich irgendwie in den Film eingeflossen. Insofern, also jetzt nicht, dass ich dieses Historische so beleuchtet habe, sondern eher, ja, indem ich die Fragen, die man halt dann stellt oder wie der Film geschnitten ist, welche Themen hervorgehoben werden, so fließen halt diese ganzen, ja, diese feministische Grundhaltung irgendwie mit rein. Und ach ja, und was ich auch noch sagen wollte, warte kurz, mir war halt auch wichtig, sie nicht zu viktimisieren oder so, oder dann dieses klassische Bild wieder zu reproduzieren, ja, diese arme Frau muss ihren Körper verkaufen und gleichzeitig trotzdem irgendwie das Ambivalent, also genau, einerseits diese Professionalität zu zeigen und respektvoll sie zu zeigen und gleichzeitig aber auch das nicht zu romantisieren, weil es ist halt ambivalent, wie alles. Es ist halt nicht so schwarz-weiß, also es ist nicht perfekt. Natürlich ist sie da auch irgendwie reingerutscht und hätte sie vielleicht andere Möglichkeiten gehabt, das kommt auch im Film vor. Wer weiß, dann hätte sie halt vielleicht auch andere Sachen gemacht, wenn sie jetzt irgendwie reiche Eltern gehabt hätte oder so. Also das, man muss, finde ich, diese verschiedenen Seiten sehen und ich will es halt nicht romantisieren und auch nicht dramatisieren. Irgendwie, das war so der Versuch im Film.
Ja, erstmal vielen Dank, Caro, dass du uns da schon mal mitgenommen hast in deine Arbeit. Wir spielen jetzt ein bisschen Musik und dann hören wir uns gleich wieder. Have you ever been scared like a woman? Have you ever been stared at like you will be as one? Have you ever had death threats on your doorstep, leaving you breathless?
Das war Lena Störfaktor mal wieder und jetzt geht es weiter hier auf 93.0 MHz oder auf fsk-hh.org mit unserem Interview zu dem Film Sehr geehrte Herrin von Carola Pfaffinger. Genau, falls ihr die Sendung nicht von Anfang an gehört habt, könnt ihr sie auch nachhören auf allen euren lieben Podcast-Plattformen oder auf freie-radios.net.
Ja, willkommen zurück bei Alex Radio. Wir haben heute Carola Pfaffinger, Caro, wenn ich dich, sehr freundschaftlich, zu Gast. Und wir reden über den Film Sehr geehrte Herrin, dein Bachelor-Abschlussfilm an der HFBK. Und kannst du, wir haben gerade so über ja, Sexarbeit, über feministische Haltung dazu, ein bisschen historisch gesprochen. Kannst du uns nochmal so konkret Einblick in den Film geben und in die Dreharbeiten? Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn wir jetzt den Film noch nicht gesehen haben? Also wir befinden uns irgendwie in einem Domina-Studio bei einer selbstständigen Domina. Kann ich das so sagen?
Ja, genau.
Und wie war das so? Wie viele Leute wart ihr beim Dreh und so weiter?
Mhm. Genau, also wir waren zu dritt, also Regie, ich, dann Kamera und Ton und auch ein gemischtes Team. Wir waren insgesamt, glaube ich, so 10 oder 11 Tage da, aber in 3 Blöcken, also jeweils so 3-4 Tage am Stück da vor Ort und auch teilweise echt so ganze Tage da dann verbracht. Und das ist halt wie so eine Wohnung im Endeffekt. Also einfach verschiedene Zimmer, eine kleine Backstage-Bereich mit Küche und so und Sofa. Und wir waren ja im laufenden Betrieb da. Die können ja nicht da jetzt plötzlich aufhören. Und natürlich, im Film kommen ja nur 2 Sexarbeiterinnen vor. Aber da sind halt eigentlich noch viel mehr, die da arbeiten. Aber die meisten, also es wollte halt niemand im Film vorkommen, nicht mal, also einfach gar nicht, weil die, ja, aus Gründen, die, glaube ich, sich auch jeder denken kann, dass halt teilweise ein Doppelleben geführt wird, weil man so stigmatisiert wird, dass, oder die haben Kinder und können das halt nicht offen kommunizieren, weil die sonst gemobbt werden oder so. Genau. Das heißt, da war eigentlich ganz schön viel los. Und dann wir noch als Filmteam da. Wir haben dann so ein eigenes Zimmer für uns bekommen, netterweise, wo wir die ganze Technik lagern konnten und wo wir uns auch immer mal so verstecken konnten. Weil halt dann ja auch, man muss es halt die ganze Zeit so organisieren. Dann kommt irgendwie ein Gast, dann müssen wir natürlich irgendwie von der Bildfläche verschwinden und halt auch immer hören, so wann sind die jetzt im Zimmer, wann ist die Luft wieder rein, wann können wir wieder raus. Das war schon irgendwie aufregend auf jeden Fall und auch oft ein bisschen absurde Situationen einfach, die da so entstanden sind. Also weil man dann so die Gespräche auch teilweise mitgehört hat oder so. Genau, und man musste einfach viel absprechen und Rücksicht nehmen und wir mussten einfach, glaube ich, viel so bereit sein, wenn es dann gerade passt, zu drehen, und dann aber auch wieder warten und rumsitzen und...
Ihr habt ja sozusagen auch Stimmen aufgenommen. Man sieht.
Von den Gästen meinst du? Genau, also ich habe ja, es war auch so eine bewusste Entscheidung, die Gäste, dass mich das, also das fragen mich nämlich ganz viele Leute, wieso eigentlich keine Männer da drin vorkommen. Und irgendwie, also die Frage, ich habe mir die vielleicht mal ganz am Anfang kurz gestellt, aber irgendwie so richtig ernsthaft nicht, weil ich, das war gar nicht das, was mich interessiert. Ich habe auch das Gefühl, jeder kann sich das grob vorstellen, warum man jetzt da hingeht als Mann. Also diese Perspektive finde ich irgendwie gar nicht so spannend, sondern mich interessiert ja die Arbeit und der Arbeitsalltag und auch das, woran man nicht sofort denkt, sondern das, was ich vor Ort als überraschend empfunden habe oder so. Und ja, manchmal hört man die auf der Tonebene, aber das ist auch so ein bisschen anonymisiert und mehr, recht viel mehr kommen die eigentlich nicht vor, außer halt über so E-Mails, wo eben abgesprochen wird, was die Wünsche sind. Das sind dann teilweise so ellenlange Listen. Was so die Wünsche und Vorstellungen sind, was ich auch irgendwie überraschend fand, dass das dann so förmlich per E-Mail, so ja, wie in einer anderen Arbeit halt auch. So. Und ja, und oft, also Evelyn arbeitet auch einfach schon viel. Also die ist ab morgens um 8 dann tatsächlich schon da, weil die meisten würden ja jetzt vielleicht denken, oder habe ich jetzt oft so wahrgenommen, dass mich viele Leute mir gesagt haben, dass sie dachten, dass es so abends stattfindet, aber das ist gar nicht so. Also der Tag fängt wirklich morgens um 8 an, da im Studio, und dann ist manchmal auch um 10 schon der erste Termin und zwischendrin muss natürlich viel passieren. Also es muss das Zimmer wieder aufgeräumt werden. Evelyn selber muss sich wieder irgendwie waschen, umziehen und so weiter. Outfitwechsel, dann zwischendrin nochmal ein paar E-Mails beantworten und dann vielleicht in 1,5 Stunden kommt schon wieder der nächste Gast oder so. Und so muss man sich das vorstellen, dass halt wir halt immer so bis zwischendrin, zwischen den Gästen quasi halt schnell drehen mussten. Und wenn dann auch noch andere Frauen vor Ort waren, die ja auch noch andere Gäste zu anderen Zeiten haben, dann musste man das alles so, wir hatten wie so ein Timetable, wann wir was machen können. Ja, wichtig, oder es war halt wirklich auch, ich habe ja vorher schon so über dieses ethnologische teilnehmende Beobachtung und so gesprochen, und das war in dem Film jetzt schon sehr, also der ganze Film ist sehr geprägt von dieser Methode eigentlich, würde ich fast sagen. Also das ist jetzt auch nicht immer so beim Dokumentarfilm, aber in dem Fall war es halt so, und ich finde, man muss das so ein bisschen auch dem Thema halt anpassen, wie man da vorgeht. Und es ist halt so, wir haben einfach sehr viel Zeit verbracht und uns so fast schon irgendwie so ins Bild irgendwann so eingefügt, und damit man halt alle gemeinsam auch ein bisschen warm wird und ja, viel so beobachtet, was sind eigentlich die Abläufe, was ist hier eigentlich, also weil man hat ja davor immer so seine eigenen Vorstellungen, bevor man anfängt, aber man muss ja dann erstmal ja eine Weile das beobachten, um überhaupt zu verstehen, was passiert da eigentlich die ganze Zeit. Und da ist quasi so fast wie so ein Recherchedreh, gibt's ja auch, dass man das macht, ist so ineinander geflossen mit dem richtigen Dreh. Also wir haben einfach dann schon angefangen zu drehen, aber es war gleichzeitig irgendwie noch so ein bisschen so ein Warmwerden und Recherchieren und rausfinden, was ist es jetzt eigentlich, was ist das Spannende, was will ich im Film zeigen. Und ich habe mir dann halt auch oft überlegt, in welchen Situationen stelle ich welche Fragen. Also das wurde halt im Laufe der Drehs und der 3 Drehblocks halt dann auch immer präziser, so was will ich wissen und in welcher Situation stelle ich die Fragen, weil ich das irgendwie ganz gerne mochte, wenn sie so aufräumt oder Sachen quasi macht, die sie eh macht, und dabei dann was erzählt zu einem bestimmten Thema, was ich mir halt vorher überlege. Ja. Und genau, und so hat sich das so entwickelt.
Gab es so bestimmte kuriose Situationen oder an sowas, wo du dich so doll dran erinnerst, was so dich super überrascht hat oder wo du einfach wo ihr lachen musstet, weil das so irgendwie überraschend war oder so?
Ich fand's mega überraschend, dass sie super viele sehr alte Stammgäste zum Beispiel hat. Oder dass sie dann auch so, ja, so kleine Mitbringsel irgendwie, dann hat sie so Pralinen gehabt für den einen, so als Weihnachtsgeschenk oder ja, so eine, also sie pflegt schon ihre Kontakte und ja, macht das auch gut. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie so ganz langjährige alte Kunden hat, die seit 10 Jahren zu ihr kommen. Aber eigentlich macht es ja auch voll Sinn. Ja, und kuriose Momente hatten wir auf jeden Fall einige, weil wir waren ja die ganze Zeit irgendwie da und man kriegt ja einiges mit. Oder manchmal, einmal war es auch so, dass es so weit ging, dass ich irgendwie wie so eine Hausdame dann die Tür aufmachen musste. Oder es hat halt geklingelt und Evelyn meinte, wenn sie gerade im Termin ist, soll ich rangehen, weil es könnte die Couch sein, die geliefert wird. Und dann ich so, klar, kein Problem, mache ich. Und dann bin ich an diese Anlage gegangen und also sie hat auch so eine kleine Kamera, wo man halt sehen kann, ob da unten jemand ist. Und dann habe ich schon so gecheckt, dass es nicht die Couch ist. Und dann war das halt so Laufkundschaft. So ein Typ, der meinte, er kommt jetzt mal eben vorbei. Und das machen die halt gar nicht. Die machen nur auf Terminbasis. Und dann war ich so, nee, das bieten wir hier nicht an. Sie müssen einen Termin machen online per E-Mail. Und so. Ja, und ja, das war schon lustig, weil sich das da dann wirklich alles so ein bisschen vermixt hat. Und dann auch so dachte ich so, ja, teilnehmende Beobachtung ist jetzt auf jeden Fall wirklich, kann man jetzt schon sagen. Ja. Und einmal wurde dann tatsächlich die Couch geliefert an einem anderen Tag und da oder es war vielleicht auch der gleiche Tag und dann kam der Mann und hat, also da zwei Männer, glaube ich, waren das, die das so hochgetragen haben und wir saßen halt so in diesem Küchenbereich und dann hat er sich so umgeguckt und meinte so, ja, ist das hier ein Tattoo-Studio? Und dann meinte Evelyn halt so flapsig, so, ja, willst du mich verarschen? Das ist ein Puff. Und dann hat er aber so zu uns so suchend geguckt und uns so hilfesuchend irgendwie angeguckt, so, die verarscht mich, oder? Und dann wir so, nee, das ist ein Puff. Und dann am Ende hat er sogar dann noch so eine Visitenkarte mitgenommen. Ja, also, ja, schon sehr lustige Situation. Erlebt auf jeden Fall. weil irgendwie manchmal fühlt man sich dann ja auch so ein bisschen deplatziert. Also in der Situation dachte ich echt so, jetzt sitzen wir hier so mit unserer Kameratechnik so und er denkt irgendwie, es ist ein Tattoo-Studio. Und ja, es war irgendwie eine sehr lustige Situation. Dann fällt mir noch was ein. Ja, einmal haben wir auch gewartet, bis wir drehen können, weil eine andere von den Frauen gerade in einem der Zimmer halt war und wir mussten in diesem Zimmer was drehen. Und dann waren wir in der Küche und die Küche hat aber keine Tür, das heißt, man hört einiges. Und dann haben wir halt die ganze Zeit gewartet schon, weil der Termin sollte eigentlich schon vorbei sein. Und dann haben wir halt die ganze Zeit mitgehört, dass der Typ halt einfach nicht zum Orgasmus kommt. Und dann, ja, das war auch eine sehr seltsame Situation, weil wir halt irgendwie so gefühlt jedes Wort gehört haben und so mitgefiebert haben, so wann ist es jetzt soweit? Damit wir endlich da unser Zeug drehen können. Ja, es war schon, man war irgendwie mittendrin. Er war
fast schon so anfeuert, so, komm schon, du schaffst es.
Genau so war es halt. Ja.
Absurd.
Ja.
Und ihr habt dann abgedreht und dann kam ja die Zeit des Schneidens.
Mhm.
Wie war das so? Da kamen da noch so viele Entscheidungen und wie man das jetzt schneidet, welchen Fokus.
Also es war eigentlich so, dadurch, dass ich in 3 Blöcken gedreht habe und dazwischen waren immer ein paar Wochen Pause, dass ich eigentlich schon nach dem ersten Dreh angefangen habe zu sichten. Was haben wir jetzt für Material? Dann habe ich schon so erste Sequenzen versucht zu schneiden, zu gucken, in welche Richtung kann es gehen. Dann wieder neue Entscheidungen getroffen. Also der Prozess des Schneidens hat eigentlich schon mit dem ersten Dreh, nach dem ersten Dreh eigentlich schon angefangen. Genau, und so ging es dann auch weiter, dass ich immer mehr dann nach dem zweiten Dreh habe ich noch mehr so ein bisschen schon so gecheckt, okay, was habe ich hier schon, was ist schon da, was könnte es werden, was brauche ich noch für den letzten Drehblock. Und dann ist es irgendwie so ein sehr intuitiver Prozess gewesen. Also, weil das war ja jetzt auch ein Film, der eher so, ja, schon überwiegend so beobachtend dokumentarisch irgendwie ist, wo ich zwar auch drin vorkomme, aber es ist jetzt ja nicht so inszeniert, sondern wir sind schon viel auch einfach mitgegangen mit dem Alltag. Und genau, und da bin ich halt so ein bisschen dem Material irgendwie so gefolgt, also so intuitiv, was das Material, was wir hatten, halt so hergibt. Und ich glaube, dadurch eigentlich, ja, es war halt so ein Prozess von schon mehreren Monaten, würde ich sagen, wo man dann immer wieder, dann hat man den ersten Rohschnitt, dann zeigt man den, haben wir auch in der Uni mehrere so, bei uns nennt man das Gruppenkorrektur, dass man den Film, den Rohschnitt zeigt und dann Feedback bekommt. Und dann wurde es halt immer kompakter und dann muss man halt immer mehr rausschmeißen. Ja, das ist natürlich immer das Schwierigste, finde ich persönlich, weil man selber ja viel zu nah dran ist am Material und dann denkt, oh, jetzt haben wir das extra gemacht. Wir haben zum Beispiel einen Tag, da haben wir, ich glaube, nachmittags angefangen oder so oder am späten Nachmittag und dann bis, also stundenlang so Aufnahmen im Auto gefilmt. Die waren sehr aufwendig, total, allen war kalt, es war mitten im Winter und ich wusste eigentlich ziemlich schnell dann im Schnitt, dass das absolut keinen Platz im Film findet und dass das, ja, und das tut natürlich ein bisschen weh dann oder solches. Also ja, genau, aber so von den Gesprächen her war mir, glaube ich, also das war jetzt nicht so schwer festzustellen, was ist mir wichtig zu zeigen. Ja, das Schwierige ist dann eher, das so zu kürzen und eine gute Länge zu finden. Und jetzt, das war halt dann viel im Gespräch mit dieser Länge. So, was mache ich jetzt mit diesen 50 Minuten? Weil das eben so eine schwierige, leider, finde ich, weil es ist leider eine schwierige Länge für Festivals, aber es ist eigentlich, finde ich, der Film fühlt sich für mich halt so irgendwie richtig an. Und das sagen auch viele Leute, geben mir auch das Feedback. Und ich glaube, man hätte ihn jetzt auch künstlich verlängern können, irgendwie so auf Krampf. Aber das, da habe ich mich dann halt auch dagegen entschieden und ich wollte es dann auch abschließen. Und ja, aber das heißt halt auch, dass man viele Ablehnungen bekommt von Filmfestivals. Also ich meine, es ist sowieso auch schwierig, auch mit einem Kurzfilm oder mit einem Langfilm kann es auch sehr schwer sein, aber es macht es auf jeden Fall nicht leichter. Und ja, solche Sachen. Und dann hat es aber auch noch eine Weile gedauert, bis dann wirklich alles fertig war. Aber ja, es ist einfach so ein intuitiver Prozess.
Wie war das dann mit Evelyn? Also sie ist ja die Hauptprotagonistin in dem Film und du bist in ihre Welt gekommen sozusagen. Sie hat euch da reingelassen. Hat sie da irgendwie den mal vorher angeschaut oder hat sie gesagt, nö, ich möchte das gar nicht? Also hat sie dir am Ende nochmal Feedback gegeben? Wie war das so?
Ja, also wir hatten eigentlich die Absprache, dass ich ihr keinen Rohschnitt zeige, sondern dass ich ihr den fertigen Film zeige. Und ja, weil es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. So einerseits will ich natürlich auch auf jeden Fall, dass das der Protagonistin auch gefällt. Auf der anderen Seite ist es halt, ja, man selber ist ja auch schnell mal sehr eitel oder denkt dann so, oh, da sehe ich jetzt aber blöd aus, das können wir so nicht nehmen oder... Es ist ein bisschen schwierig und war sehr froh und dankbar darüber, dass sie mir da also sie hat von Anfang an dann auch gesagt, so, das ist dein künstlerisches Projekt, du machst das und also sie hat mir das auch so überlassen sozusagen, die Entscheidungsmacht über wie der Film ist. Genau, und wahrscheinlich, ja, es war halt auch schon Vertrauen da, ne, weil wir ja schon mal diesen Kurzfilm zusammen gemacht haben und sie vielleicht auch wusste, so, ich mache da jetzt nichts, was sie schlecht dastehen lässt. Und das habe ich auch mehrmals, also es hat sich auch Vertrauen entwickelt über diese Dreharbeiten. Da wird sie schon auch dann gemerkt haben, so, worum geht's mir eigentlich? Und auch die Fragen, die ich stelle und so. Ich glaube, sie hat sich dadurch ja auch irgendwie voll gehört gefühlt. Und das waren ja auch viele Themen, die sie auch gerne, glaube ich, besprechen wollte und wo sie auch gerne will, dass das Menschen wissen in der Gesellschaft. Und deswegen hat sie mir da echt freie Hand gelassen. Und sie hat den Film dann natürlich gesehen, als er dann ganz komplett fertig war. Und sie war eigentlich sehr begeistert. Also es war ein sehr positives Feedback. Zum Glück ist es immer der schlimmste Moment, darauf zu warten. Aber sie meinte auch noch, dass sie es so spannend findet, wie was für eine Ruhe im Film herrscht, weil das ja natürlich der Dreh war ja total hektisch, weil wir ja die ganze Zeit gucken mussten. Und das ja sollte aber natürlich im Film nicht so rüberkommen und ist es auch nicht. Und genau, das hat sie irgendwie so positiv hervorgehoben und ja, sie war sehr begeistert.
Ja, schön. Ja, danke dir. Das war so unser zweiter Teil vom Interview. Wir kommen gleich nochmal wieder, aber spielen erstmal ein bisschen Musik.
Don't walk that line. Extremismus, der Mehrheit, ich scheine Liebe zu sein.
Ja, willkommen zurück bei Alex Radio. Wir haben heute Caro zu Gast im Studio, sozusagen. Wir haben es vorproduziert, ich gebe es zu. oder produziert es gerade vor. Aber ja, wir haben jetzt über ja deine Arbeit so mit Dokumentarfilm oder Film oder teilnehmender Beobachtung auch gesprochen, über deinen Bachelor-Abschlussfilm, sehr geehrte Herren. Und ja, jetzt kommst du mal zu so ein bisschen allgemeineren Themen. Du studierst ja noch an der HFBK im Master.
Genau.
Wie ist das so für dich? Ich würde ja sagen, du würdest dich als Feministin bezeichnen.
Auf jeden Fall.
Also würde ich sagen, Feminismus spielt schon eine Rolle in deiner Arbeit, in deinem Leben.
Ja.
Wie ist das so für dich als Studierende eines solchen Studiengangs und als Person, die jetzt so einen Film gemacht hat? Und was bedeutet das für dich?
Ja, also es ist halt schon so, als ich an der HFBK angefangen habe, hat sich auch recht schnell dann so eine kleine, ja, feministische Gruppe eigentlich gebildet. Das ist dann alles ein bisschen zerlaufen, aber weil wir halt auch festgestellt haben, okay, hier sind natürlich genau wie in allen möglichen anderen Räumen halt auch sehr, also viel Sexismus am Start, oder es wurden auch viele, ja, Filme zum Beispiel gezeigt, jetzt bei uns im Filmbereich spezifisch, von Männern, von männlichen Regisseuren oder so. Es gibt auch so dieses klassische Bild, was echt weit verbreitet ist, von dem Male Genius. Also das ist halt so dieser geniale Typ, der irgendwie so ein bisschen crazy ist und auch nicht wirklich nett, aber er ist halt so genial und macht halt so diese krassen Filme, die man halt auch erstmal verstehen muss, so ungefähr. Ja, und das war, glaube ich, schon für mich einerseits klar als Frau, aber dann auch als Frau, die nicht aus einem akademischen Elternhaus kommt und die nichts mit Kunst eigentlich in ihrer Kindheit und Jugend so zu tun hatte, war das schon am Anfang, es hat echt gedauert anzukommen und zu verstehen, okay, wie kann ich hier meinen Platz finden und so. Weil vieles an der HFBK auch nicht so, also ich bin der Uni für vieles dankbar, aber vieles ist auch ein bisschen schwammig. Also manche, die Strukturen sind halt nicht so klar wie jetzt an der Filmhochschule, und das hat sehr viele Vorteile und mittlerweile weiß ich vieles davon zu schätzen, aber teilweise, manche Sachen muss man erstmal rausfinden, so wer kriegt wie viel Geld, manche Sachen sind nicht so transparent und man muss sich schon, finde ich, als Frau oder Flinterperson auch irgendwie durchsetzen, weil gerade bei diesen technischen Sachen, wenn man jetzt, bei uns gibt's ja nicht extrem viel Angebot dafür, weil wir eigentlich alle Regie machen, aber es gibt schon auch immer mal so Workshops, Licht- oder Kameratechnik kennenzulernen und so, weil wir die ja auch da ausleihen und benutzen, und dann muss man ja auch wissen, wie man damit umgeht. Und viele spezialisieren sich ja auch auf Kameraarbeit zum Beispiel oder Licht. Und da war es schon dann oft so am Anfang in den ersten Jahren, dass man dann in so einem Workshop, wo es darum geht, so hands-on, jeder soll Sachen ausprobieren, dass die Männer natürlich direkt dran waren. Und man, wenn man halt dann nicht schnell und selbstbewusst ist, die Sachen in die Hand zu nehmen, stehst du halt daneben und hast es dann wieder nicht geübt oder gelernt. Das ist uns damals schon aufgefallen. Und da muss man halt selber, glaube ich, auch echt aktiv dagegen arbeiten, wenn es keine Männer gibt, die gibt's natürlich auch, aber wenn, ja, manche Männer das nicht so auf dem Schirm haben und selber sich auch mal zurücknehmen. So. Weil das könnte man ja auch machen. Man könnte ja auch bewusst diese Dynamiken reflektieren und dann sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal zurück und lass die anderen vor. Weil es gibt halt einfach auch so ein, ja, viele Flinters, glaube ich, sind einfach ein bisschen unsicher mit technischen Sachen oder haben so dieses, oder mir ging es halt auch so, dass ich immer dachte, ja, ich kann das irgendwie nicht so gut oder das ist nicht so, aber das stimmt halt nicht. Man muss es ja erstmal ausprobieren und es fehlt irgendwie so ein Grundselbstbewusstsein, glaube ich, bei solchen Sachen. Genau, und dann, ja, und bei vielen anderen Sachen ist es, glaube ich, auch so, dass Flinters oft zurückhaltender sind und sich nicht so doll nehmen, was sie eigentlich, auch sei es jetzt Unterstützung durch Profs oder Geld oder so, und dann hält man sich vielleicht eher zurück, tendenziell. Also das sind ja alles nur Tendenzen und kann man nicht komplett verallgemeinern, aber, und ja, ich glaube, das musste ich schon dann auch ein bisschen lernen, so mich, mir den Platz auch zu erkämpfen und das meinen Platz zu finden, weil es auch an der HFBK ja so ist, dass man bei einem bestimmten Prof oder bei einer Professorin studiert dann fest und den Platz muss man sich aber erstmal erarbeiten auf eine Art. Also die müssen dich halt auch annehmen, sonst bist du halt irgendwie zwar da an der Uni, aber hast halt keinen Platz und keinen Support und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und manche sind halt offener für neue Studis und andere sind eher so sehr exklusiv und das ist schon schwierig für manche Leute. Und ich glaube, dass es da eben Flinders nochmal teilweise schwerer haben, halt anzudocken. Es hat sich dann schon auch einiges verändert. Mittlerweile haben wir auch zum Beispiel 2 männliche und 2 weibliche Profs. Dann gab es auch hier und da mal so ein Seminar, zum Beispiel komplett nur, da ging es nur um Filmemacherinnen dann. Das habe ich dann schon gemerkt, so da, dass die uns auch ein bisschen gehört haben, dass da ein Bedarf da ist, das ein bisschen anzupassen und das auch teilweise umgesetzt wurde. Aber ja, das ist natürlich noch lange nicht, also ist ja wie bei vielen Sachen, dass das noch lange nicht heißt, dass man nicht weiter dafür kämpfen muss, solche Strukturen und ja, zu durchbrechen.
Ist da so Queerness willkommen da?
Gute Frage, ja. Ich glaube, also willkommen. Also eigentlich würde ich schon sagen, dass an der HFBK ja auch sehr viele queere Menschen sind oder jetzt auch vielleicht queer im weitesten Sinne. Also auch als eine Haltung oder ein Mindset oder auch queer feministisch zum Beispiel. Es steht und fällt eigentlich mit den Leuten, die da arbeiten, weil die Profs, und da hat sich eben auch viel gewandelt, weil die Profs sind ja teilweise da bis zur auf Lebenszeit, also oder bis zur Rente halt, weil die es unbefristete Verträge sind und dementsprechend, ja, und die haben sehr viel Freiheit. Also die gestalten eigentlich ihre Seminare, da gibt's auch keine Kontrolle oder so, das ist sehr, sehr frei. Deswegen sind auch manche so exklusiv, andere nicht und genau, weil das halt nicht vorgeschrieben wird. Und jetzt, ja, gibt es zum Beispiel auch mehr Profs, zum Beispiel auch eine Person, die halt sehr, sehr krassen Fokus auf Queerfeminismus zum Beispiel hat. Und plötzlich gibt es dann sehr viel Angebot, wo sich, glaube ich, viele sehr angesprochen fühlen und darüber freuen. Und deswegen ist es, ja, steht und fällt es echt mit den Leuten, die da unterrichten. Und ich würde schon sagen, dass sich da einiges gewandelt hat zum Besseren.
So allgemein, das muss ja jetzt auch nicht auf HFBK bezogen sein, sondern allgemein hast du den Eindruck, dass schon, also das ist ja jetzt auch künstlerischer Film. Hörst du irgendwie eine andere, also verschiedene Bewertungen von Flinter und Cis-Männern von der Art?
Ja, ich glaube, es ist halt vielleicht ein bisschen das, was ich vorhin auch schon meinte mit diesem Male Genius. Also ich glaube schon, dass es immer noch so ein bisschen in den Köpfen teilweise vielleicht drin ist. Ja, früher gab es ja auch so diesen Begriff, glaube ich, als Frauenfilm, aber eher so als Abwertung. Also das ist so, ja, so Frauenthemen halt. Also so, als wäre es halt nicht so künstlerisch wertvoll. Ich weiß auch, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also es hat sich vieles echt, glaube ich, zum Positiven gewandelt und es gibt auch Räume und es gibt irgendwie ein, ja, Frauenfilmfest zum Beispiel in Köln oder so, die halt wirklich nur Flinter-Filme zeigen und aber ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich so allgemeine Aussagen darüber treffen kann, aber ich glaube, man hat es schon ein bisschen schwerer in dieser sehr männerdominierten Branche, die sie ja immer noch auf jeden Fall ist. Und auch wenn man so sich anguckt, wer kriegt die großen Beträge, also so Til Schweiger oder so diese ganz großen, ne, davon können wir ja so HFBK-Filmleute ja nur träumen. Also so künstlerischer Film wird da ja sowieso, hat es einfach sowieso schon schwieriger und dann, glaube ich, als ja, als Flinter-Person, ja, wahrscheinlich einfach noch mehr. Und ich glaube, es ist halt allgemein einfach so ein Konkurrenzdruck schon da, weil es gibt einfach wenig Geld und viele Menschen mittlerweile, die halt Filme machen. Und ja, und ich glaube, gerade dann als künstlerischer, kritischer Film, der nicht in so eine Form gepresst ist oder nicht so mainstreamig ist und vielleicht nicht für alle komplett so zugänglich sind, da ist es, glaube ich, schwieriger, Geld überhaupt zu kriegen. Und
Ja, kommen wir doch mal zu so einem Ausblick. Wie geht's denn? Also du hast jetzt deinen Film bei der Dokumentarfilmwoche gezeigt. Das war ja totaler Erfolg. Und ich meine, so KünstlerInnen, Filmschaffende, die haben ja immer schon das nächste Projekt in der Mache.
Im besten Falle.
Immer weitermachen. Man kann nicht stillstehen. So. Was geht bei dir so? Was hast du für Ideen oder was hast du vor?
Ja, genau. Also ja, im besten Falle hat man immer gleich was in der Hinterhand, weil ja man ja auch irgendwie Förderungen bekommen muss. Aber ich habe ja das Glück, dass ich den Master noch machen kann an der HFBK, was mich echt gefreut hat. Und ich arbeite jetzt gerade halt an meinem Masterfilm. Da geht's, also ich will nicht zu viel sagen, weil es ja, aber es geht so grob um die feministische Aneignung von Tradition. Und genau, und das wird diesmal auch ein bisschen gemischter vom Ansatz her, also nicht so rein beobachtend dokumentarisch, sondern so ein bisschen ja experimenteller mit verschiedenen Ebenen. Genau, und da, also da arbeite ich gerade dran. Das wird nächstes Jahr im Sommer 2027 bei der Abschlussausstellung, bei der Graduate Show im Final Cut Screening gezeigt. Dann der fertige Film. Und genau, und dann arbeite ich gerade noch, wir haben jetzt nämlich auch aus besagten Gründen auch eine feministische Filmgruppe an der HFBK gegründet, im Rahmen eigentlich von einem Seminar, was auch von einer Professorin ja, ins Leben gerufen wurde. Dadurch ist das alles so entstanden. Und da kuratieren wir jetzt auch selber so Screenings. Und das ist, finde ich, jetzt auch mal ganz spannend, in diese andere Rolle zu kommen. Selber quasi gemeinsam halt als Kollektiv zu gucken, so was wollen wir zeigen, wie passt es zusammen und so auf diese andere Seite irgendwie zu kommen. Und da machen wir einmal im Rahmen vom Queerfilmfestival in Hamburg im Oktober ein Screening mit HFBK-Filmen, also queeren HFBK-Filmen von ja von früher bis heute quasi. Genau, also herzliche Einladung. Und dann nächstes Jahr um den 8. März rum machen wir feministische Filmtage im Metropolis Kino. Also es steht noch nichts Genaueres. Wir sind jetzt gerade noch so am Sichten und also der ganze Prozess ist noch im vollen Gange. Aber ja, so grob quasi die Termine stehen und ihr werdet von uns hören. Genau.
Das klingt richtig gut. Ja, wir haben jetzt über viele Themen gesprochen. Gibt's irgendwie noch was, was du ergänzen möchtest oder was dir vielleicht noch wichtig ist, am Ende nochmal zu erwähnen? Wenn nicht, ist das auch okay.
Überlege kurz. Ja, vielleicht, wenn ihr Interesse habt, meinen Film zu sehen. Also ich, der wird jetzt hoffentlich vielleicht noch auf ein paar Festivals gezeigt. Man kann mich gerne kontaktieren, wenn man zum Beispiel auch ein Screening selber irgendwie thematisch in dem Bereich organisieren möchte oder ja irgendwie Interesse hat an den Screening-Terminen oder so von dem Film. Immer gerne kontaktieren einfach. Also man findet mich auch auf Instagram und ja, kann mir da einfach eine Nachricht schreiben.
Caro, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist und so viele Fragen beantwortet hast. Ja, das war sehr, sehr spannend. Ja, Leute, folgt Caro auf Instagram, Carola Pfaffinger.
Und ganz einfach.
Oder wir sind sehr gespannt darauf, was dein neuestes Projekt dann sein wird. Das klingt nämlich super spannend. Tradition und Aneignung, feministische Aneignung, das kann ja sehr vieles sein. Wir bleiben gespannt. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch.
Yeah, yeah. Und sie fragen Lena, warum habt ihr mit so viel Zorn?
Das war das Interview zum Film Sehr geehrte Herrin. Jetzt folgt noch unsere Buchrezension hier auf 93.0 MHz fsk-hh.org.
Buchrezension Im Wasser sind wir schwerelos von Thomas Jedrowski. Das Romandebüt von Thomas Jedrowski, der als Kind polnischer Eltern in Bremen aufgewachsen ist, wurde mir mehrfach als das bessere Call Me By Your Name angepriesen. Ein queerer Coming-of-Age-Sommerroman. Aber wo eine queere Liebesgeschichte ist, da gibt es auch gesellschaftliche und politische Umstände, in denen sie erzählt wird, die für etwas Erschwerendes in der Leichtigkeit einer Liebesgeschichte sorgen. Das passiert in Call Me By Your Name und auch in der Geschichte von Ludwig und Janusz. Doch der Reihe nach. Ludwig hat gerade sein Examen beendet und muss, wie alle jungen Menschen in Polen nach dem Studium, einen staatlich organisierten Ernteeinsatz leisten. Sofort fällt ihm dort in der polnischen Einöde Janusz ins Auge, der im selben Einsatz ist. Zuerst werden nur Blicke ausgetauscht. Dann entsteht Nähe über den Roman Giovannis Zimmer von James Baldwin. Baldwins Klassiker über Begehren, Scham und die Unmöglichkeit schwuler Liebe fungiert als heimliches Erkennungszeichen. Ludwig liest das Buch und gibt es dann an Janusz weiter. Die beiden reisen nach dem Arbeitseinsatz gemeinsam weiter. Sie verbringen einige wunderschöne Tage an einem abgelegenen See mitten im Wald. Sie haben Sex, lesen, schwimmen und genießen unbeschwert ihre Verliebtheit. Denn im Wasser sind sie schwerelos. Dieser Abschnitt des Buches hat mich zutiefst berührt, weil Tomasz Jedrowski wahnsinnig fesselnd und nahbar schreibt. Ich hatte das Gefühl, ich kann mit Ludwig und Janusz die Gerüche des Waldes einatmen. Ich bin mit ihnen am See, springe ins kalte Wasser und lass mich danach jung und verliebt von der Sonne trocknen und den Körper des anderen spüren. Doch im nächsten Schritt reise ich mit ihnen zurück nach Warschau und erlebe mit, wie Ludwig und Janusz von der Realität im Polen der 80er Jahre eingeholt werden. Beide mit dem Wunsch, ihre sexuelle Identität und Liebe frei ausleben zu dürfen, wählen sie innerhalb des repressiven Systems unterschiedliche Wege im Umgang damit. Ludwig träumt von der Flucht in den Westen, Janusz will eine Karriere innerhalb des Systems. Wir erleben die Geschichte aus der Perspektive von Ludwig und bleiben mit ihm in einer tiefen Melancholie zurück, über das, was hätte sein können. Wer eine Analyse des spätkommunistischen Staates Polen erwartet, dürfte vielleicht enttäuscht werden. Die politischen Ereignisse der 80er Jahre bleiben eher im Hintergrund und trotzdem wird aufgezeigt, welche Auswirkungen dieses kontrollierende System auf Menschen und deren Beziehungen ausübt, gerade wenn diese Beziehungen geheim gehalten werden müssen. Das Buch hat mich auch beschäftigt und traurig gemacht, weil ich daran denke, dass Polen noch heute, über 40 Jahre später, eine sehr restriktive Politik gegenüber queeren Identitäten fährt und dass sich das so konkret auf Menschenleben auswirkt. Beispielhaft zeigt der Roman auf, was für viele queere Menschen noch heute in Polen und weltweit Realität ist. Im Wasser sind wir schwerelos. Im Original lautet der Titel Swimming in the Dark, ist der erste und bislang einzige Roman von Tomasz Jedrowski. Auf Deutsch ist er 2021 übersetzt von Brigitte Jakobait im Verlag Hoffmann und Campe erschienen.
Ich mach auf künstlich interessiert und Rapper denken, ich bin nett. Dann kommt mein Verse, auf einmal skippen sie den Track.
Und jetzt der Newsflash. Queerfeministische Nachrichten von uns für euch zusammengetragen. Queere Rechte geraten weltweit immer mehr unter Druck. Während vielerorts Pride-Demonstrationen stattfinden und Menschen Sichtbarkeit einfordern, verschärfen viele Staaten Gesetze, blockieren Schutzrechte oder greifen Bildungsangebote an. Weltweit. Eine internationale Ipsos-Umfrage zeigt, die Zustimmung zu queeren Menschen sinkt. Nur noch 49% der Befragten weltweit sagen, queere Menschen sollen offen mit ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität leben können. Das sind 6% weniger als noch vor 5 Jahren. Auch die Zustimmung zur Ehe oder rechtlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare ist zurückgegangen. Niger. Die Militärregierung hat queere Handlungen, Lebensweisen und Partnerinnenschaften unter Strafe gestellt. Queeren Menschen und Organisationen, die sich für queere Rechte einsetzen, drohen künftig 5 bis 10 Jahre Haft. Außerdem soll eine Geldstrafe von umgerechnet bis zu 150.000 Euro möglich werden. Wer eine gleichgeschlechtliche Ehe eingeht, kann sogar mit 10 bis 20 Jahren Gefängnis bestraft werden. Ghana. Auch dort verschärft sich die Lage. Das Parlament hat ein Gesetz beschlossen, das queere Menschen und Allies kriminalisiert. Auch dort sollen queere Handlungen, Lebensweisen und Partnerinnenschaften unter Haftstrafe gestellt werden. Das Gesetz sieht zudem eine Meldepflicht vor. Der Präsident muss das Gesetz noch unterschreiben. Das Gesetz ist bereits 2024 beschlossen worden. Der damalige Präsident hat es jedoch nicht unterzeichnet. Menschenrechtsorganisationen warnen aber schon jetzt vor einer massiven Einschränkung von Grundrechten. Bangladesch. Von einer Universität in Bangladesch wird ein Fall gezielter Verfolgung gemeldet. Studierende wurden wegen mutmaßlicher Homosexualität exmatrikuliert und der Polizei übergeben. Menschenrechtsorganisationen sprechen von einer gezielten Verfolgung queerer Studierender. Homosexualität ist in Bangladesch weiterhin nach einem kolonialzeitlichen Strafgesetzparagraphen verboten. Südkorea. In Südkorea zeigte sich ein anderes Bild. Dort gingen Zehntausende Menschen beim CSD auf die Straße. Sie demonstrierten für Sichtbarkeit und gleiche Rechte. Gleichzeitig gab es große Gegenproteste, vor allem aus christlich-konservativen Gruppen. Ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz wird in Südkorea seit Jahren blockiert. Italien. In Italien will die rechte Regierung Sexualkunde an Schulen stark einschränken. Künftig soll Unterricht zur Sexualität nur noch mit Zustimmung der Eltern stattfinden. In Kindergärten und Grundschulen soll Sexualkunde grundsätzlich verboten werden. Die Regierung spricht von einem Schutz vor sogenannter Genderpropaganda. KritikerInnen warnen, dass wichtige Aufklärung und Schutzräume verloren gehen. Italien, noch einmal. Die rechte Regierungspartei bekommt Konkurrenz. Die neue Partei Futuro Nazionale tritt noch schärfer queerfeindlich auf als das bisherige Regierungslager. Ihr Gründer Roberto Vernacchi ist durch abwertende Aussagen über Homosexualität bekannt geworden. Polen. Aus Polen kommt ein vorsichtiges Signal der Öffnung. Das Parlament hat ein Gesetz für eingetragene Lebenspartnerschaften beschlossen. Es soll queeren Paaren mehr Rechte geben, etwa beim Unterhalt, bei der medizinischen Versorgung oder bei der gemeinsamen Wohnung. Eine Eheöffnung ist nicht vorgesehen. Ob das Gesetz in Kraft tritt, ist allerdings unklar. Der rechte Präsident will es nicht unterschreiben. Ungarn. Nach dem Regierungswechsel gibt es Bewegung bei der Pride in Budapest. Die Polizei will die Demonstration dieses Mal nicht verbieten. Der neue Regierungschef verweist auf die Versammlungsfreiheit. Die queerfeindlichen Gesetze aus der Orban-Zeit bleiben allerdings soweit erstmal bestehen. EU. Auch auf Ebene der EU geht es um queere Rechte. Die Behörde für europäische Parteien prüft Hinweise auf mögliche Verstöße gegen EU-Grundwerte durch die Partei Die Europa der souveränen Nation, die Europapartei der AfD. Im Raum stehen unter anderem antisemitische und antiqueere Rhetorik von Mitgliedsparteien. Sollten Verstöße bestätigt werden, könnte die Partei ihre Registrierung und Fördermittel verlieren. EU-Asylpolitik. Kritik gibt es außerdem an der europäischen Asylreform. Queere Organisationen warnen, dass queere Geflüchtete durch sogenannte sichere Herkunftsstaaten gefährdet werden könnten. Genannt werden Länder, in denen Homosexualität kriminalisiert wird oder queere Menschen verfolgt werden. Beschleunigte Verfahren an den EU-Außengrenzen könnte es Betroffenen erschweren, ihre Verfolgung ausreichend darzulegen. Deutschland. Hier melden Behörden einen neuen Höchststand queerfeindlicher Straftaten. Das BKA registrierte für 2025 insgesamt 2.377 Fälle. Im Bereich sexuelle Orientierung waren es 2.070 Straftaten, 17% mehr als im Vorjahr. Bei geschlechtsbezogener Diversität wurden 1.249 Fälle erfasst. Auffällig ist der hohe Anteil rechtsmotivierter Taten. Gleichzeitig gibt es Kritik an der Bundesregierung. Der frühere Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit wird offenbar nicht fortgesetzt. Symbolhaft dafür ist auch die Debatte um die Regenbogenbeflaggung des Bundestags zum CSD. Verbände kritisieren, gerade bei steigender Gewalt braucht es mehr Schutz, nicht weniger Aufmerksamkeit. Umstritten bleibt auch das Selbstbestimmungsgesetz. Seit November 2024 können Menschen ihren Geschlechtseintrag und Vornamen einfacher ändern. Union und mehrere LandesjustizministerInnen fordern Verschärfungen. Beim AGG berät der Bundestag über eine Reform. Verbände halten die bisherigen Pläne jedoch zu schwach. Zwar sollen Fristen verlängert und Betroffene besser unterstützt werden. Es bleiben allerdings zentrale Lücken bestehen, etwa beim Schutz vor Diskriminierungen durch staatliche Stellen im Gesundheitsbereich oder beim Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Das war Lehradio für diesen Sonntag. Falls ihr die Sendung nicht ganz hören konntet, hört uns gerne nach auf freiradios.net oder eurer Favorite Podcast-Plattform. Dann allerdings ohne unsere Künstlerin des Monats, Lena Störfaktor, weil wir die Musik leider rausschneiden müssen, bevor wir das im Internet veröffentlichen dürfen. Aber ihr könnt uns auch das nächste Mal einfach wieder hören, und zwar am 19.07. wie immer von 15 bis 17 Uhr hier auf FSK 93.0 MHz. Danke für euren Support und dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.